Okay. Herzlich willkommen zur Frage, was tun, wenn plötzlich das Team wächst. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auch im Audimax zu sprechen. Das ist auch in dem Zustand durchaus beeindruckend, dass es hier zu stehen. Ich muss versuchen, jetzt irgendwie so ein bisschen mit meinen eigenen technischen Unzulänglichkeiten zurechtzukommen. Soll mich aber nicht daran hindern, zunächst mal dem Team zu danken für die exzellente Vorbereitung der ganzen Tagung und natürlich auch der Sessions. Ich finde das immer wieder total cool, dass man hierher kommt und in professionellen Händen doch auch sowas wie die Nervosität loswerden kann. Danke euch dafür. So. So, ich bin tatsächlich nicht mehr in dem Geothema tätig. Leider, das ist seit 2023 nicht mehr mein Metier. Arbeite im Moment auf dem Jobtitel Release Train Engineer. Irgendwo steht das Wort Framework-Falle in meiner Vortragsankündigung. Der Release Train Engineer entstammt eigentlich so einem Framework, nämlich SAFe. Und das Schöne ist, dass abgesehen davon, dass ich Release Train Engineer bin, wir damit relativ wenig am Hut haben. Ich mache das bei der Vodafone und die ganz normale Software, die wir im Augenblick entwickeln, ist dazu da, Dateien von A nach B zu kopieren. Das klingt total langweilig und rein technisch gesehen ist es ein bisschen interessanter als das, wie es klingt, aber nicht viel. Was interessant ist, sind sozusagen die ganzen Nicht-Sterben-Funktionen, die so eine Enterprise-Software mitbringen muss, weil das, was wir kopieren, sind eben betriebswichtige Dateien, zum Beispiel für Financial Reporting oder Vertriebskampagnen, und wenn das nicht läuft, einen Tag lang, dann hat die Vodafone ein Problem, und deswegen ist das so dieser ruhmlose Job im Maschinenraum. Ja, wenn es gut läuft, merkt es niemand, und wenn Fehler passiert, dann ist das Geschrei sehr, sehr groß. So, jetzt muss ich ganz kurz mal schauen, was ich hier eigentlich erzählen wollte zu dem Thema. Ende 2023 haben ein langjähriger Kollege und ich, die bis dahin eben GIS gemacht haben, das Team gewechselt und sind da in ein entstehendes Migrationsprojekt hineingeraten. Die Vodafone hat Teile ihres Data Warehouse-Betriebs von einem Ort an einen anderen verlegt. Naturgemäß gibt es da wahnsinnig viel File-Transfer, und zum gleichen Zeitpunkt hat man beschlossen, dass jetzt ein opportuner Augenblick ist, diesen großen Motor eines großen Migrationsprojekts zu nutzen, doch auch das File-Transfer-System von einer sehr teuren Legacy-Lösung, die diversen Audits nicht standgehalten hat, durch unsere hausintern entwickelte Lösung auf Open-Source-Basis zu ersetzen. Haben alle gesagt, das geht überhaupt nicht. Der spinnt. Also, geht weg. Großes Misstrauen, sehr großes Misstrauen. Alle haben gesagt, klappt nie. Und wir haben es im Laufe eines sehr wilden halben Jahres geschafft, aus diesem profunden Misstrauen ein großes Vertrauen in uns zu machen, wo der Eindruck entstanden ist, hey, die Jungs können was bewegen, und damals auch noch mehr Mädels. Die schaffen das. Das ist total cool. Mit denen kann man was anfangen. Und auf die Art und Weise haben wir eben völlig unerwartet maßgeblichen Anteil am Projekterfolg gehabt. Das ist total super gewesen. Und das Problem an so einem Erfolg ist, dass dann Ent Erwartungen entstehen. Ja? Und so wie der Kollege gerade eben auch, mit den 4 Leuten schafft man das. Ja? 4 Leute ist super, das ist wie das A-Team. Ja? Die sind auch zu viert. Das ist der Prototyp des agilen, cross-funktionalen Teams. Und am Ende sagt Hannibal, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Den Satz habe ich früher auch gerne gesagt. Dummerweise sind Menschen auf die Idee gekommen, dass, wenn das so ein cooles Team ist und die so viel Erfolg haben und wir da so viele Erwartungen bestätigt bekommen, dann geben wir denen doch einfach mal eine Zusicherung, dass da neue Leute dazukommen können. Ja, und das war total verrückt. Plötzlich hieß es hier Personalaufwuchs und ihr könnt neue Leute einstellen. Das war Mitte 2024. Und naja, da ist uns schon ein bisschen bang geworden, weil wir uns völlig klar war, wenn wir nicht aufpassen, macht es halt Bang. Und dieses ganze Ding explodiert und fliegt uns ganz schön um die Ohren. So, und was haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal hingesetzt und überlegt, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn damit um, dass hier neue Leute kommen sollen? Was sind denn eigentlich die Herausforderungen, die uns da bevorstehen? Und witzigerweise, zu dem Zeitpunkt hat ein Kollege der Firma Torestris für uns gearbeitet. Gar nicht beim Entwickeln von Geosoftware, sondern wir hatten früher mit denen zusammengearbeitet und gelernt, dass man super toll lernen kann, wie man strukturiert Code verwaltet. Von den Kollegen. Und dann war der Nils Bühning bei uns und hat tatsächlich uns geholfen, uns zu professionalisieren. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Beim Versuch, das, was wir selber in dem halben Jahr an Praktiken und Ansätzen entwickelt haben, für uns vier zu standardisieren. Zu überlegen, hey, was davon machen wir denn jetzt wirklich zu einer Methode? Und witzigerweise habe ich heute Morgen mit einer Kollegin telefoniert, die meinte, erinnerst du, der hatte ich ein Foto von Nils geschickt und mir und guck mal hier, schöne Grüße. Und sie meinte, ja, da seitdem machen wir bei unseren Commits und unseren Branches vorne dran ein Fix, Feature oder Maintain. Das haben wir uns damals angewöhnt und das machen wir heute noch. Und dann fiel mir auf, ja stimmt eigentlich, ich muss gerade so Audit-Trails vorbereiten und ich verwende diese Messages zur Klassifizierung von Changes und kann begründen, dass da nur ein Mensch committed und einen PR auch approved hat, weil das ein Hotfix war, steht da drin. Also super. Solche Dinge, ganz einfach. Und dann hatten wir vor allem gelernt in diesem wilden halben Jahr, dass Dinge extrem schief gehen können, wenn man halt ein System, das so ein paar Megabyte in der Woche Files kopiert hat, plötzlich so in die Terabyte-Region vorstößt, das vermeintlich tolle Skalieren in der Cloud, naja, das kann funktionieren, aber manchmal funktioniert es halt auch nicht. Und dann trifft man sich morgens um 3 so samstags, wenn man eigentlich gar nicht arbeiten darf und versucht, das System vom Absturz zu retten. Und das ist total cool, weil wenn man das alles geschafft hat, dann fühlt man sich sehr miteinander verbunden. Vor allem, wenn der Business-Anforderer auch um 3 am Telefon war und mitgeguckt hat, weil der gern prokelt. So. Und was wir daraus gelernt haben, ist, dass es total okay ist, wenn sowas passiert und wenn solche Fehler passieren. Und dass, wenn dann 20 Menschen, die diese Dateien brauchen, anrufen und fragen, wo bleiben die? Naja, dann muss man halt ehrlicherweise sagen, da ist was kaputt gegangen. Und wir wissen noch nicht ganz genau was, aber wir haben das Problem jetzt erstmal so gelöst und euch sagen euch im Lauf des Tages oder morgen, wenn wir es wissen, Bescheid, was genau passiert ist. Und dann machen wir das weg. Kann nie wieder passieren. Das ist gut, weil wir dann auf den nächsten Goblin warten können, der aus dem Gebüsch springt. Das ist so ein bisschen das Thema Fehlerkultur wie Michele von Lönneberger. Ja? Der kommt halt immer in Schuppen und im Schuppen schnitzt er ein Holzmännchen für jeden Unfug, den er macht. Und er schnitzt 200 Holzmännchen im Laufe seines Lebens und am Ende wird er Bürgermeister. Und der hat keinen Unfug zweimal gemacht. Und so machen wir das auch. Zumindest haben wir das damals zu viert so gemacht. Dass wir jeden Fehler durchanalysiert haben, aufgeschrieben haben, woran hat es gelegen, was können wir jetzt machen, dann machen wir das, ist es technisch lösbar, ist es prozessual lösbar, ist es gar nicht lösbar, steht in Confluence, ist für immer dokumentiert, alle Fehler, das sind wie Trophäen an der Wand. So, und wie sorgt man dafür, dass das mit 20 Leuten genauso funktioniert? Und das war so ein bisschen die Herausforderung, weil das sind nicht nur irgendwie 20 Leute, sondern vor allem inzwischen eben 10 indische Kollegen und 10 deutsche Kollegen. Wie macht man das? Thema Personalgewinnung. Dazu brauchst du die richtigen Leute. Ja, aber was ist denn richtig? Wie definierst du denn richtig? Wen suchst du denn eigentlich genau? Weil technische Fähigkeiten findet man relativ einfach, also nicht total einfach, aber es gibt viele Leute, die viel können. Die Frage ist, sind das Leute, mit denen wir arbeiten? mit denen arbeiten und die mit uns arbeiten wollen, weil das ist durchaus berechtigt zu sagen, mit den Crazies wollen wir nichts zu tun haben. Weil wir uns halt hinstellen und sagen, Leute, ihr habt hier große Freiheit, das ist eure Spielwiese, macht da was draus. Wir erwarten aber auch, dass ihr diesen Freiraum nutzt. Wir werden euch nicht sagen, was exakt zu tun ist. Ihr müsst das schon selber können. Damit können viele gut umgehen und viele können damit halt gar nicht gut umgehen. Und wir wollten aber gerne solche Leute finden und witzigerweise war das gar nicht so schwer, indische Kollegen zu finden, die das total cool finden, dass sie endlich mal sozusagen nicht in so einer klassischen, sehr streng getakteten Organisation arbeiten, sondern sich selbst ihr Ding suchen können und Verantwortung übernehmen. Das Feedback von einem Kollegen, der so zufällig auf uns gekommen ist, der sagte, das ist total geil. Ich habe jahrelang einfach immer nur dasselbe gemacht, verlängerte Werkbank. Und plötzlich kann ich über mehrere Themen hinweg mit Leuten diskutieren und DevOps Engineering machen und echte Probleme lösen. Und das ist total toll. So, und davon gibt es ein paar. Und das ist, man muss relativ lange drüber nachdenken, wen man sucht und ab wann man Nein sagt, selbst wenn das ein attraktiver Kandidat zu sein scheint. Und dann muss man das machen und dann muss man natürlich total Glück haben. Und wir hatten glücklicherweise sehr viel Glück. Und dann hat man plötzlich so ein Onboarding-Thema. Und ich weiß nicht, wer schon von euch Konzernerfahrung hat, aber das Erlangen von Zugangsrechten, das Verleihen von Accounts und das Verwalten von Privilegien ist relativ durchtailorisiert und es gibt viele Leute, die für viele Dinge verantwortlich sind und viele davon sind auch immer im Urlaub. Das ist also manchmal durchaus schwierig, in kurzer Zeit jemanden arbeitsfähig zu machen. Standardmäßig dauert das einen Monat mindestens. So, und wir haben es geschafft, das auf 3 Tage zu kürzen, weil wir das gut vorbereitet haben und weil wir alles, was man standardisieren kann, standardisiert haben. Weil uns klar war, da kommen jetzt in nächster Zeit 14 neue Kollegen. Wenn jeder einen Monat braucht, bis er arbeitsfähig ist, ist das nicht so cool. Dann haben wir mal abgesehen davon, dass organisationale Sozialisation ohnehin erstmal die Produktivität tötet, auch noch eine Verlängerung, die gar nicht sein muss. Weil, das ist auch klar, Brooks Law greift ab dem ersten Fremden, der dazukommt, wenn gerade der Druck groß ist. Was ja gerne gemacht wird, auch beim Incident Management übrigens, ist, einen hauptberuflichen Incident Manager auf ein technisches Problem zu setzen, von dem er nichts weiß. Und das soll in der Regel dazu führen, dass die Lösung des Problems schneller geht. Das ist in sich eine ziemlich dumme Idee, wird aber gerne gemacht. Ganz grundsätzlich ist es so, dass egal was für eine Art von Projekt man hat, immer wenn neue Leute dazustoßen, wenn das, ne, also das Projekt ist verspätet, man bekommt mehr Ressourcen, das Projekt wird sich noch mehr verspäten, ist 1975 aufgeschrieben worden, greift immer noch, wird aber selten beachtet. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass das größte Problem bei dem Onboarding nicht ist das Onboarding, sondern die enttäuschten Erwartungen derer, die glauben, dass wenn sie uns jetzt ein Geschenk mit Ressourcen hinstellen, morgen schon doppelt und dreifach so viele Ergebnisse bekommen. Und die Aufgabe war, den Stakeholdern eine motivierende Geschichte darüber zu erzählen, warum wir jetzt erstmal viel weniger leisten werden als vorher. Und zu verkaufen, dass das total gut ist und in deren Sinn. Und dem Team gleichzeitig zu verkaufen, dass wir gerade echt unter Druck stehen und dass sie sich richtig lang machen müssen, was zu reißen, damit ich nach innen eine hohe Erwartung habe und nach außen eine geringstmögliche Erwartung, weil ich in dem Gefälle, wenn es sich austariert, genau ins Ziel fliegen kann. Das hat glücklicherweise ganz gut funktioniert. Ja, aber dieses Paket mit Ressourcen ist erstmal wirklich ein riesengroßes Problem. So, und jetzt hat man all diese Menschen gewonnen, man hat die ongeboardet, man hat das Thema Fehlerkultur und Teamkultur erklärt. Diese Idee verwirklicht, dass sich jeder selbst organisiert und dann arbeitet man so 2, 3, 4 Sprints miteinander und stellt fest, ey, krass, es ist volle Chaos, keiner weiß was, niemand weiß, was gerade Sache ist. Völlig irre, total lost. So wie Moltke, ja. Ein Plan hat so lange Bestand, bis er mit der Wirklichkeit in Kontakt kommt. Wir hatten uns viel Schönes überlegt und wir sind in einer riesigen Chaoswolke geendet. Das ist auch ganz normal, weil wie soll man es denn machen? Was ist denn die Aufgabe bei einem Team, das aus 20 Menschen plus 20 Betriebsmenschen plus Stakeholder, 50 Leute, müssen ungefähr wissen, was dieses Team tut? Wie will man das denn gewährleisten? Wir hatten relativ wenig Ahnung vor einem Jahr, wie man das hinbekommen kann. Und dann hatten wir uns überlegt, wie kommt eigentlich Arbeit auf den Schreibtisch desjenigen, auf den Rechner desjenigen, der sie tun soll? Und haben uns ein paar Grundsätze gegeben und überlegt und gesagt, ich erwarte, dass jeder im Team zu jeder Zeit im Prinzip wissen kann, was der Gesamtumfang unseres Arbeitsthemas ist und warum das wichtig ist. Und wichtig nicht im Sinne von, es ist total wichtig, dass ihr das macht, weil wir haben da ein Ziel und bla, sondern warum ist es wichtig? Wem nützen wir mit dem, was wir tun, so viel, dass wenn wir es nicht tun würden, der große Schmerzen hätte? Und je höher in der sozusagen Hackordnung des Konzerns derjenige, dem wir Schmerzen nehmen können, ist, desto besser für uns. Also, was bedeuten wir einem Abteilungsleiter zum Beispiel mit dem, was wir tun? Und warum ist es gut, wenn die Arbeit, die wir tun, in Time und zuverlässig geliefert wird? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der alles dafür tun wird, dass unser Team weiterarbeiten kann, und zwar ungestört, und zwar so, dass er das bekommt, was er braucht. Das ist die Wichtigkeit, die jeder verstanden haben muss. Warum sparen wir mit dem, was wir tun, Geld? Warum sorgen wir dafür, dass Audits einfacher werden, dass regulatorische Belange leichter erfüllt werden können? Welche Schmerzen löst das im Großen und Ganzen? Das ist so diese Begründung, das warum sollst du Arbeit, warum brauchen wir dich? Dieses Brauchen ist total cool. So, das muss jeder im Prinzip verstehen können, wenn er will. Und sozusagen die Instanzierung des jeweiligen Bedarfs in Form von, was sind eigentlich die aktuellen Themen? So, und dann muss auch jeder wissen, wer denn gerade an welchem Thema arbeitet. Prinzipiell muss das bekannt sein. Ja, und auch wann bestimmte Themen und in welcher Reihenfolge das gemacht wird. Und das Schöne ist, die ersten beiden Themen kommen von außen. Das sind die Anforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, und die Erwartungshaltung. Das zweite ist, das Team organisiert sich selbst in Form von Plannings, in Form von kleinen Subteams, die sich finden und miteinander Probleme lösen und die Problemlösung dokumentieren, aufschreiben, Software entwickeln, prüfen, reviewen, testen und deployen. Das ist ganz normale Arbeit. Und wie genau, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Es gibt einen Tech-Stack, in dem wir uns bewegen, wo wir erwarten, dass das passiert. Und oh Gott, ich versuche mich zu beeilen. Aber jeder soll sozusagen im Rahmen dieser Matrix arbeiten können. Und deswegen verwenden wir im Grunde genommen ganz einfach drei Sichten, mit denen wir das Chaos durchleuchten. Das erste ist ein Miroboard. Da steht alles drauf, ja, also Roadmap, wie auch immer, mit Karten. Es gibt alle drei Monate so einen großen Event, wo alle zusammenkommen, wo wir diese Karten, die alle vorbereitet werden, auf dem Miroboard versammeln. Jeder kann das lesen, und während Leute was erzählen, entspinnt sich da in der Regel schon so eine schriftliche Debatte in diesen Kärtchen. Und da sehen wir, wie die Leute beteiligt sind. Und da sehen wir auch Confidence Vote. Interessant ist nicht, ob wir schaffen oder nicht. Interessant ist, wenn viele Kärtchen auf Out of my area oder I need more information sind. Weil dann wissen wir, okay, da müssen wir mit ein paar Leuten nochmal reden, das besser erklären und das Thema präsentieren. Und während wir arbeiten, da haben wir was von 37 Signals geklaut, die Basecamp entwickeln. Das ist das sogenannte Hillchart. Das ist ein qualitatives Maß des Fortschritts. Da wird nicht irgendwie gemessen und KPI und so viele Tickets geschlossen, sondern da wird versucht, das Thema wie so ein Ball, den ich über den Hügel rolle. Ja, wie weit bin ich denn? Weiß ich schon alles? Bin ich schon mit dem Implementieren so weit fortgeschritten? Habe ich irgendwo einen Blocker? Da kann ganz spielerisch, und manchmal ist das Team sich halt nicht einig, sind wir da oder da? Das sind interessante Diskussionen, die mit so einem einfachen Spielzeug erzeugt werden. So, das zweite ist Jira, ganz klar, oder irgendein anderes Ticketverwaltungstool. Damit wird diese Karte in der Zeit sukzessive abgearbeitet. Und das dritte Ding ist ein Confluence, in dem alles Wissen als Fundament abgelegt wird. So, und mit diesen drei Dingen schaffen wir es, dieser Chaoswolke einigermaßen Herr zu werden, weil wir sie von mehreren Winkeln her durchleuchten können. So, und jetzt, was macht man, wenn das Team wächst? Nicht verzagen, wenn das Team wächst. Nicht verzagen, sondern mutig voranschreiten. Immer von den Leuten nur das erwarten, was man selber bereit ist reinzuschmeißen. Verantwortung übernehmen und erwarten, dass das andere auch tun. Jedem mindestens zwei Chancen geben, aber nicht beliebig viele, und das von allen auch erwarten. Und am Ende, wenn man es richtig gut hinbekommt, dass das Team arbeitet, dann macht man es vielleicht wie, es gibt einen tollen Talk von einem Dirigenten Itai Talgam, Lead like the great conductors. Und am Ende hat er Leonard Bernstein, der Mozart dirigiert. Aber er dirigiert gar nicht, sondern er sitzt mit verschränkten Armen vor seinem Orchester und lächelt selig und glücklich, weil er sagt, das Orchester weiß doch, was es zu tun hat. Ja? Wenn du was liebst, dann schenk's her. Also, if you love your team, let it work. Danke.
Super, vielen Dank für die Präsentation. Ich habe keine Frage im Chat, sondern einen Kommentar, nämlich, dass es eine sehr schöne, tolle, erfrischende Präsentation war.
Vielen Dank.
Genau, mich würde interessieren, du hast vorhin von dieser Chaoswolke gesprochen. Mhm. Kommt man um die drumherum? Kann man die abfedern? Man muss da durch.
Musst du durch.
Ja. Geht nicht anders, okay. Haben wir Fragen in der Runde vielleicht? Da oben, ja. Super.
So. Gibt es eigentlich auch eine Open-Source-Alternative für diesen Stack aus Confluence, Jira und Miro?
Ehrlich gestanden weiß ich das nicht und selbst wenn ich es wüsste, würde es mir nichts nützen, weil mir die Tools in der Form vorgegeben sind. Und das ist nicht mein Tech-Stack.
Vielleicht als Antwort auf die Frage, ja, da gibt es jede Menge Tools, es ist bloß nicht so schön integrierbar, aber man ist auch unabhängig davon, was die machen. Die haben nämlich bei Confluence jetzt den Editor umgestellt und ich könnte kotzen.
Arnulf, ich, so schlimm ist der jetzt. Ich weiß, ja, I feel you. Ich betrachte Miro als Wissenssenke allererster Güte. Es ist eine Katastrophe eigentlich, aber trotzdem, es ist halt das Tool, das wir haben. Also müssen wir das, ja, und wenn du es schon hast, dann nutze es halt auch einfach und mach das Beste draus. Weil motzen und zu sagen, ich kann nicht das verwenden, was ich eigentlich geil finde, mon Dieu, davon komme ich keinen Schritt weiter. So, und deswegen, ja, saurer Apfel ist nach vielem Kauen auch süß.
Wir haben noch eine Frage reingekriegt. Hattest du auch schon mal den Fall, dass das Team langsamer gewachsen ist und wie würdest du es da anders vorgehen quasi?
Tatsächlich habe ich das in der Form noch nicht erlebt und alles, was ich jetzt tue, habe ich auch mit den kleineren Teams versucht, nur dass man eben viel mehr direkten Kontakt hatte, als wir mit, wir hatten ein halbes Jahr mit, war das ein halbes Jahr, was wir gemacht haben? Ungefähr, ne? Wir haben aus von null auf eine sehr coole Webanwendung für Leitungsplanung, wo doch hinter den Prototypen Status entwickelt. Da haben wir uns auch zusammengerauft und in kurzer Zeit, eben weil wir Antwort ist, ich mache die Dinge nie anders, weil ich glaube, dass es halt total wichtig ist, so zu arbeiten, dass man die 8 bis 10 Stunden, die man damit am Tag zubringt, so zubringt, dass es echte genossene Lebenszeit ist. Also ich benehme mich halt so, wie ich glaube, dass ich mich verhalten muss, dass ich seelisch und körperlich rein bleibe. So, und weil dann ist es keine verlorene, sondern eine gut verbrachte Zeit. Also kann ich, auch wenn ich nur 4 Leute als Team zusammenbringen muss, würde ich nichts anderes tun. Ich würde nur mit viel weniger Aufwand diesen Effekt hinbekommen, dass man miteinander sprechen kann und dass man weiß, wer gerade wie tickt und wo die Informationen fehlen. Weil je größer, desto mehr Aufwand muss ich treiben, um rauszufinden, wo sozusagen die Coverage nicht da ist. Ja. Und was ich tun, mit welchen Ansätzen ich versuchen kann, diese Abdeckung von Wissen, Engagement, sich beteiligt fühlen, einen Beitrag leisten können, wie ich das hinbekomme, dass ich da auch den Letzten erreiche. Und ab einer bestimmten Größe, glaube ich, ist das gar nicht mehr möglich. Da muss man damit leben, dass dass manche hinter dem Horizont verschwinden, weil tatsächlich das halt auch was ist, was von beiden Seiten kommt. Wer nicht bereitwillig hinein will, den kann ich dann auch irgendwann nicht mehr erreichen und halten. Das geht einfach nicht, aber genau. Ja.
Alles klar. Dann vielen Dank für deinen Vortrag und es geht gleich weiter.
Danke euch.